Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mike Herbstreuth über das neue Album des belgischen Duos Soulwax, das einem ganz bestimmten Instrument gewidmet ist, dem Synthesizer Synthi 100 der britischen Firma EMS. Und das bringt uns direkt zu unserem Gast im Corso-Gespräch. Das ist Ludwig Rehberg aus dem baden-württembergischen Ditzingen. Er hat bis 1980 einige Jahre bei diesem Synthesizer-Hersteller in London gearbeitet und während dieser Zeit Superstars wie Pink Floyd kennengelernt. Die konnte er auch persönlich im Studio bei der Arbeit betreuen. Nach seiner Rückkehr gründete er einen deutschen Firmenableger, den es immer noch gibt. Ich habe mit Helmut Rehberg vor der Sendung gesprochen und wollte von ihm wissen, was wohl den Reiz ausmacht, mit so einem doch recht unhandlich wirkenden Gerät Musik zu komponieren.
Ja, die sind nicht unhandlich nur wegen der Größe, sondern die sind sogar sehr flexibel, weil die zwei große Patchboards haben mit 60 auf 60 Pins. Also da sind die 100 nur sehr groß, also von den Ausmaßen, aber er kann sehr flexibel gestaltet werden. Und es gibt ja eben, sagen wir, ein paar Liebhaber, die mit dem System ganz gut klarkommen.
Aber das ist nichts, was sich eben mal so selber erschließt, oder? Ich habe ein Foto gesehen, ich fand das gut, ich bin jetzt kein Tastenmusiker, wenn überhaupt ein Schlagzeug, und ich fand das echt mal erstmal verwirrend.
Also wenn Sie den kleinen Synthesizer von EMS, den VCS3 oder den Synthi AKS kennen.
Das waren so Kofferteile, ne?
Ganz genau. Und da habe ich ja das Buch Spiel den Synthi dazu geschrieben. Und wenn Sie das durchgearbeitet haben, sagen wir innerhalb von einer Woche, dann können Sie innerhalb von 2 Stunden den Synthi 100 auch bedienen. Denn die Systeme sind genau gleich.
Es gab ja in den 70er Jahren, glaube ich, 4 namhafte Synthesizer-Pioniere. Ne? Das war EMS in Großbritannien, dann in den USA waren es ARP und Moog. Und dann noch in Japan, Korg. Wer kam denn eigentlich zuerst und wie hat sich dieser Markt denn entwickelt?
Also es war ja so, dass die Amerikaner Moog und ARP die ersten auf dem amerikanischen Markt waren und wir EMS auf dem europäischen. Und es war immer, sagen wir, ein bisschen ein Streit zwischen Peter Zinoviev und Robert Moog, oder Bob Moog, wer der Erste war. Aber ich kann es nicht genau sagen, weil ich war in der ersten Stunde nicht dabei. Erst in der zweiten, dritten Stunde.
Wie hat sich das dann damals entwickelt? Wie wurde das angenommen? Also ich glaube, am Anfang, gerade beim Moog, waren auch viele Berufsmusiker ängstlich, dass sie ihre Jobs verlieren, gerade in Orchestern oder so.
Ja, also wir haben zum Beispiel nie probiert, irgendwie ein Instrument zu imitieren. Also wir waren immer auf der Seite, dass der Synthesizer ein ganz neues Instrument ist und keine Konkurrenz für Geigen oder Streicher oder Trompeten sein soll.
Können Sie mal erklären, wie dann so die unterschiedlichen Klangbilder der verschiedenen Hersteller waren, wenn es sowas gab?
Also Minimoog und ARP, die sind ja sehr, sehr direkt auf dem Keyboard zu spielen. Die sind also immer angeschlossen mit tonale Stimmung. Und bei EMS braucht man ein bisschen Zeit, um die Stimmung richtig zu machen, also tonale Stimmung. Hat aber den Vorteil, dass man auch dann atonale Stimmungen machen kann. Zum Beispiel Vierteltonstimmung oder 2-3-Tonstimmungen. Und diese Art zum Beispiel hat eben nur der EMS, der AKS. Und die Klangfarben, die kommen natürlich durch die Filtereigenschaften. Und da hat jeder Entwickler seine eigene Technik. Moog und ARP und EMS klingen in den Filterfarben total unterschiedlich. Das ist aber Geschmackssache. Wie bei den Stimmen, auch die Stimmen bei Menschen Geschmackssache ist beim Singen oder beim Spielen.
Ja, es ist ja, ich kenne zum Beispiel Gitarristen, die sagen, also etwas zugespitzt sagen, man muss sich entscheiden zwischen 2 Weltkirchen. Das ist die Gibson Les Paul oder die Fender Stratocaster.
Ja, sicher.
Ist das bei Synthesizern auch so, dass man früher sagte, also entweder spielst du Moog oder du spielst EMS?
Nee. Also ich kenne viele Komponisten, die haben beides, die haben also Moog, ARP und EMS. Und auch noch andere japanische Hersteller. Da war ja in den 80er Jahren der DX7, der auf den Markt kam.
Jetzt hat EMS nicht nur dieses Synthesizer gemacht, sondern auch einen ziemlich berühmten Effekt, den viele Sänger benutzt haben, nämlich den Vocoder, so einen Stimmverzerrer. Wie wichtig war der denn bei der ganzen Produktauswahl der Firma beim Angebot?
Es war durch Zufall, dass ich ja beim WDR oft gearbeitet habe, Service gemacht habe. Und da war in der Hörspielabteilung die Frage, könnt ihr einen Vocoder bauen? Und ich habe das Wort vorher noch nie gehört. Dann habe ich dann David Cockerell in London angerufen und sagte, hier war eine Anfrage, Vocoder bauen. Dann sagte er, that's no problem. Und da bin ich dann kurze Zeit später nach London geflogen. Da haben wir so ein Pamphlet entwickelt, so mit 6-7 Seiten. Bin dann wieder zum WDR und da sagten die, wenn das Ding funktioniert, dann kaufen wir ein. Und das war so 74, 75. Und damit wurde der erste Vocoder-Einsatz gemacht in einem Hörspiel, Computer lügen nicht. Und da war der Vocoder bestimmt eine halbe Stunde immer am Gespräch. Und dann kam dann, sagen wir, die große Überraschung, dass viele Musiker den Sound gehört haben und angefragt haben bei uns, ob sie einen Vocoder kaufen können. Und da haben wir eine abgespeckte Version gemacht. Wie zum Beispiel, den Namen kann ich schon sagen, Stevie Wonder oder Kraftwerk haben das gekauft dann.
Stellen Sie den auch noch her? Oder?
Den bauen wir.
Auch noch in Ditzingen?
Ja, also das Innenleben, die Platinen, die kommen von Robin aus England und wir bauen es dann zusammen in Ditzingen.
Sie haben dann bei IMS in London gearbeitet. Was genau haben Sie da dann eigentlich gemacht? Denn Sie waren ja jetzt kein Ingenieur.
Nein, ich bin eigentlich ein Übersetzer. Ich habe die Techniker und die Musiker miteinander übersetzt. Denn wenn Sie mit einem Musiker, also ich habe Messeerfahrung, wenn Sie auf der Messe einen Kunden bekommen, der ist Musiker und auf der Messe steht nur ein Techniker, die verstehen sich nicht. Und ich war immer dann dafür da, zu übersetzen, was will denn der Musiker haben? Und dann musste ich dem Techniker sagen, nicht was, wie er es machen soll, sondern einfach ganz einfach, dass der Musiker will einfach spielen und einen Sound haben. Und ich habe dann eben für viele Komponisten mehr oder weniger so die Anfragen nach England mitgebracht und habe dann mit David Cockerell besprochen, welche Wünsche die Komponisten und die Musiker haben wollen.
Und hatten Sie dann so mit der Zeit auch Stammkunden?
Ja, ja, klar, sicher.
Also gibt es welche, die bis heute, ich glaube Martin Gore, der hat bis heute Kontakt mit Ihnen, ne?
Ja, ja, das war aber deswegen, weil Martin Gore um die Ecke in Putney, also in London, gewohnt hat. Und wir haben dann denen die Verstärker mehr oder weniger repariert. Und deswegen ist er immer ganz, ganz treuer Kunde bei uns geblieben.
Was sind denn so markante Momente der Popgeschichte, also Alben oder Songs, wo man den typischen EMS-Sound oder einen typischen EMS-Sound hören kann? Also mir würde jetzt einfallen wahrscheinlich Jean-Michel Jarre, sein Equinox-Album, aber da gibt es bestimmt noch mehr, oder?
Ja, also es gibt zum Beispiel von Chris Evans, das ist ein Engländer, der in Hamburg lebt und der hat Stonehenge gemacht, ein Riesenprojekt. Das war auch in den 70er, 80er Jahren. Und da hat er zwei Alben gemacht, Stonehenge und Empty Spaces. Und da hatte ich das Glück, dass ich da oft im Studio war.
Und andere Bands oder andere Alben, die Ihnen noch einfallen? Ich weiß nicht, waren Sie auch bei der Dark Side of the Moon irgendwie beteiligt?
Ja, ja, klar. Also das war die erste Begegnung, die ich hatte mit Pink Floyd in London. Und da war ich dann im Studio mehr oder weniger mit dem Techniker, mit Tim Orr. Und wir wollten den an Synthesizer verkaufen. Und während wir gespielt haben und den Synthie demonstriert haben, haben die dann das halt aufgenommen und habe ich denen gezeigt, wie man die Sounds machen kann, haben dann auch die Synthies gekauft und später haben die Sounds auf der Platte drauf gehabt.
Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, dass man ziemlich direkt beteiligt war an so einem Album, was bis heute als wegweisend gilt?
Also ich kann Ihnen das heute noch sagen, wenn ich heute im Auto sitze und ich höre irgendwelche Sounds oder Musik, wo ich weiß, da war ich entweder im Studio dabei oder die Kunden kenne ich, dann mache ich das Radio volle Kanne an, dass die Scheiben knattern, fahre rechts ran und fange ganz leise an zu weinen.
Ach, das ist aber schön. Sie betreuen ja auch immer noch die Kunden mit den alten Geräten, Sie warten die auch, aber man könnte auch noch neue kaufen, ne?
Ja, sicher, der Robin Wood in London oder in England, der macht immer noch die Geräte neu. Aber wir machen die nur refurbished, also wir machen die nur aufbereiten und machen die auf den neuesten Stand.
Das heißt, Sie benutzen dann auch alte Gehäuse und renovieren das Innenleben?
Ganz genau, ganz genau.
Wie sehr machen Ihnen die digitalen Möglichkeiten Sorge? Es gibt ja heutzutage Programme, mit denen Sie auch die Sounds von alten Synthesizern nachmachen können, also auch von analogen Synthesizern.
In den 80er, 90er Jahren hatten wir ein bisschen Respekt davor, aber in der Zwischenzeit weiß ich ganz genau, dass die Leute, die heute bei uns anfragen, die wollen einfach die alten, knarrigen Synthi-Sounds haben.
Also wie würden Sie sagen, klingt das anders als das, was ich digital schaffen kann?
Ja, also normalerweise sagt man, die analogen klingen wärmer, aber manchmal kann man es tatsächlich nicht unterscheiden. Also ich habe es aufgegeben, mich da mehr oder weniger hervorzuspielen, was besser wäre, sondern das soll jeder Kunde selber entscheiden. Vor allem finde ich es gut, dass die jungen Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben, dass die Möglichkeit haben, mit digitalen Samplers oder digitalen Synthesizer rumzuexperimentieren. Das freut mich enorm, dass die Jugend da Chancen hat und auch großes Interesse dran hat.
Fehlt Ihnen das eigentlich manchmal? Ich gehe mal davon aus, dass Sie seit Ihrer Rückkehr in Deutschland eben nicht mehr diesen Kontakt haben, dass Sie eben mal eben in die Abbey Road Studios gehen und dann da mit Roger Waters oder...
Ja, klar. Das war eine gute Zeit, die 70er, 80er Jahren. Aber da ich auch eine Familie in Deutschland habe, habe ich mich natürlich mehr oder weniger ein bisschen zurückgezogen und betreue nur die Kunden, die ich jetzt gerade ganz gut kenne, also auf den deutschen Markt und den japanischen Markt.
Wie sehen Sie die Zukunft analoger Synthes?
Ich glaube, es war so, dass die analogen Teile sowie auch die analogen Gitarren oder Trompeten nie aussterben werden. Und auch bei den Synthes wird es auch so sein. Wenn es aber anders kommt, wäre es mir auch egal.